Pastor George Schüler nach vorne bitten? Ich würde noch ganz kurz für die Predigt und George beten. Lasst uns dazu verneigen. Ja, Vater, ich danke dir für unsere Gemeinde. Ich danke dir für unseren Pastor George Schüler, der sich heute vorbereitet hat, Herr. Und du hast seinen Morgen schon gesehen, Herr, dass er heute Morgen schon unten beim BRL war und sich da eingebracht hat, Herr. Und jetzt extra hier hochgekommen ist, um uns dein Wort weiterzugeben, Herr. Und dafür möchte ich dir danken. Und ich möchte dich einfach für den George bitten, dass du ihm jetzt die Ruhe schenkst, den Fokus, sich einfach komplett auf die Predigt und dein Wort zu konzentrieren, Herr. Und dass es uns einfach auch erreicht und wir es mitnehmen können in die Woche, Herr. Amen.
Amen. Es war ein echt weiter Weg von da unten nach hier oben. Ja, gerade eben war ich noch König Salomo, jetzt bin ich wieder hier Pastor. So spannend kann es sein, Pastor zu sein. Heute geht es weiter in unserer Reihe, meine Identität in Christus. Wir hörten bereits eine einführende Predigt von Aaron Winarske. Letzte Woche haben wir von Winfried Bittner dann was über unser Erbe in Christus gehört. Und heute geht es um einen weiteren Aspekt, und zwar geht es um den dienenden Charakter unserer Identität in Christus. Die Bibel bezeichnet neben den Begriffen Kind Gottes, Freund von Jesus, Söhne und Töchter, wie wir es auch schon im Gebet gehört haben von Luzi, auch den Begriff Sklave bzw. Knecht bei Luther. Und wenn ich das Wort Sklave höre, dann habe ich meist so ein Bild vor Augen, habe ich euch mal mitgebracht. Genau, vielleicht kennt ihr den Film, ich glaube Ben Hur war das, ja? Schon als Kind gesehen, ja. Es war hier keine Vorbereitung für die deutsche Meisterschaft im Rudern. Es waren damals die Galeeren, und immer wenn ich das Wort Sklave höre, dann habe ich irgendwie immer dieses Bild. Ja, das waren ganz arme Seelen, die irgendwie da eigentlich angekettet waren an diese Ruder und den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts anderes gemacht haben, wie zu rudern. Und das bis zu ihrem Lebensende. Und wenn das Schiff untergegangen ist, dann sind sie da auch mit untergegangen. Also ganz schrecklich, so wie es auch in dem Film dann war. Der junge Mann mit dem Vollbart hier vorne konnte sich befreien. Und so fing dann seine Geschichte an. Ja. Ich hoffe, dass ihr nicht so ein Bild von eurem Christsein, von eurer Identität im Kopf habt, wenn ihr das Wort Sklave hört. Falls dem so sein sollte, hoffe ich, dass sich das mit dieser Predigt relativiert und die Begrifflichkeit Sklave für uns in ein anderes Licht gerückt wird. Dass unser Bild von Sklaverei zu Recht durchweg negativ ist, ist ein Blick in die Geschichte an vielen Stellen ganz klar. Die grausame Sklaverei der Griechen, der Römer, der Muslime, der Europäer, der Amerikaner ist wohl mit dafür verantwortlich, dass wir ein ganz bestimmtes Bild von Sklaverei haben. Und jedes Mal, wenn wir dieses Wort hören oder lesen, kommen diese Vorstellungen, die dann mitschwingen. Zugegeben, die Übersetzung des Wortes, wo wir Sklave lesen in der Schrift, ist wohl besser mit dem Wort Arbeiter oder auch Diener zu übersetzen. Und dieser Arbeiter oder Diener unterscheidet sich zwar vom angestellten Arbeiter, der dieser ja einen Verdienst hat und der andere nicht, aber der Hintergrund ist bei weitem größer. Und bevor wir zur Frage innerhalb unseres Verhältnisses zwischen uns und Gott in unsere Identität kommen, müssen wir erst einmal begreifen, mit welchem Hintergrund wir es in der Bibel zu tun haben, wenn die Rede von Sklaven ist. Also erstmal ein kleiner Exkurs zum Thema Sklave im Alten Testament bzw. im Neuen Testament, mit dem Hinweis, dass sich das hier auf die hebräischen Sklaven meistens begrenzt. Der Diener, der Sklave, der unterscheidet sich vom angestellten Arbeiter in dreierlei Hinsicht. Erstens, er ist ein Mitglied des Haushaltes seines Herrn. Zweitens, er erhält kein Gehalt, wird aber aufgrund seiner Mitgliedschaft versorgt. Ihm fehlt also es an nichts. Und drittens, sein Herr übt über ihn die väterliche Gewalt aus, so wie alle anderen, ja damals im Patriarch, dem einen Herrn, dem Vater in dem Fall, unterstanden, so natürlich auch er. Die rechtliche Stellung des Sklaven in Israel gegenüber anderen Völkern war außerordentlich gut, kann man sagen. Das zeigt sich schon mit daran, dass es eigentlich kein eigenes Wort im Hebräischen für Sklave gibt, sondern immer wieder auch dasselbe Wort für Arbeiter verwendet wird, wo man dann genau hinschauen muss und unterscheiden muss zwischen dem angestellten Arbeiter und eben dem, der in diesen Frondienst kam. Während für unsere Ohren das Wort Sklave den Missbrauch eines Menschen beschreibt, wird im Alten Testament sehr deutlich, dass dieser willkürliche Missbrauch so nicht gegeben war. Es gab ganz klare Rechte für diese Menschen. Im Gegensatz der Sklaven der Griechen, der Römer oder der modernen kolonialen Sklaverei waren die Sklaven des AT Menschen mit Rechten. Beispielsweise in 2. Mose 21, 20, da heißt es, wenn jemand seinen Sklaven oder Sklavin schlägt, sodass er stirbt, der muss gerecht werden. Ja? Also die waren nicht der Willkür ausgesetzt. Da folgte ein Gericht im Anschluss. Im alten Israel konnten Sklaven sogar Besitz erlangen. Ja? Sie konnten sich sogar selbst freikaufen. Es gibt zahlreiche Schutzbestimmungen für Sklaven, für Knechte. Und kein Herr sollte mit Gewalt herrschen. Gab es ganz klare Forderungen, weder über seinen Sklaven noch natürlich über seine Angestellte. Nach 2. Mose 21, 2 und 5. Mose 15, 12 und 18 durfte ein israelitischer Sklave höchstens 6 Jahre dienen. Wenn er selbst lebenslänglich dann dienen wollte, ja, das gab es unter Umständen auch, dann musste dies ganz freiwillig gestehen. Und er musste selbst einen ewigen Bund mit seinem Herrn schließen. Er hat dann ein Ohrring gekriegt, ja, also damals war ein Ohrring ein Zeichen für, ja, dass man jemand gehört hat. Heute ist es ja ist eine völlig andere Bedeutung, aber daher kommt dies. Und dieses Argument zeigt eigentlich mehr als deutlich, wie vertraulich das Verhältnis zwischen einem Sklave und seinem Herrn sein konnte, wenn man sich sozusagen freiwillig für seinen Herrn entschieden hat. Dann kann es ja im Fall der hebräischen Sklaven nicht so schlecht gewesen sein. Wie anders ging es da den Sklaven der Griechen und der Römer? Im alten Rom, wissen wir, galt neben dem Sklaven ja eigentlich die gesamte Familie als Eigentum und so war man seinem Herrn und, ja, oder dem Vater oder dem Ehemann völlig ausgesetzt, seiner Willkür völlig ausgeliefert. Wenn dieser beschloss, das Leben eines seiner Kinder oder seiner Sklaven zu beenden, dann gab es kein Gesetz, das ihn daran hinderte oder das ihn dazu verurteilte. Das muss man sich einfach vor Augen halten, was da für Kontraste waren zwischen Sklaven und Sklaven. Wenn wir glauben, dass unsere Gesellschaft heute so schlimm ist, dann müssen wir uns nur mal ins alte Rom oder ins alte Griechenland zurückversetzen. Wir sollten froh sein, dass wir in unserem Jahrhundert leben. Eine andere deutliche Unterscheidung ist, dass die Sklaven in Israel am Sabbat zum Beispiel ebenfalls nicht arbeiten durften. Ganz klar, auch die hatten einmal die Woche frei, war auch total untypisch. Zudem kommt, dass am Ende dieser 6 Jahre der Herr dem Sklaven genügend Besitz mitzugeben hatte, sozusagen ihn ausgezahlt hat, damit er sich nicht wieder erneut versklaven muss, damit er die Möglichkeit hat, die Chance hat, selber sich und seine Familie zu versorgen und einen Neuanfang zu starten. Also wir sehen hier einen ganz starken sozialen Charakter, denn damals gab es kein soziales Netz, keine Gelder für medizinische Grundversorgung, nichts dergleichen. Und so war es für die Menschen damals eben ein großer Vorteil. Hier nachher 5 Euro für die Kollekte, bitte. Jetzt alle schnell ausmachen. Ja? In 5. Mose 15, 13 bis 14, da heißt es beispielsweise, und wenn du ihn freigibst, also den Sklaven, sollst du ihn nicht mit leeren Händen von dir gehen lassen, sondern du sollst ihm aufladen von deinen Schafen, von deiner Tenne, von deiner Kälter, so dass du ihm gibst von dem, womit dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Und du sollst daran denken, dass du auch Knecht warst in Ägyptenland und der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir solches heute. Punkt. Genau, also eine ganz klare Anordnung, ja, wie nach diesen 6 Jahren Arbeit verfahren werden sollte. Ein Sklave konnte auch als ein Erbe eingesetzt werden im alten Israel. das in der Regel ja auch durch dann Adoption geschah. Lesen wir beispielsweise in 1. Mose 15, 2 und 3, zum Beispiel bei Abraham, als dieser noch keine Kinder hatte, da wird dies deutlich. Als Abraham dann doch noch Kinder hatte, waren das seine Gedanken, seinem Knecht Eliezer alles anzuvertrauen. Auch hier bekommen wir wieder ganz deutlich ein ganz anderes Bild von Sklaverei. Und der gleiche Sklave Eliezer sollte später für Abrahams Sohn, der dann doch noch geboren wurde, der Isaak, er sollte ihm eine Frau suchen. Ja, ihm wurde diese hohe Aufgabe anvertraut. Ja, also eine sehr intime, persönliche Sache eigentlich. Ja. Also da muss man jemandem schon sehr tief vertrauen. Ja, wenn ihr euch vorstellt, ihr würdet jemand anderen überlassen, dass er für eure Kinder jemanden zum Heiraten sucht. Ja, das zeugt schon von sehr tiefem Vertrauen. Die Sklaven im Alten Testament wurden am Bund Gottes und den gesamten Gottesdienst beteilt. Ja, sie nahmen am Passa teil, die männlichen wurden beschnitten, das war jetzt vielleicht, ja. Aber ebenso am Opfer und an den Opfermahlzeiten, und sie sollten sich ausdrücklich freuen am Gottesdienst, laut 5. Mose 12, Vers 12 bis 18. Wenn wir ins Neue Testament schauen, ist es kein Zufall, dass die frühe Kirche die römische Welt zutiefst erschüttert hat, als sie begann, Sklaven die volle Mitwirkung in ihren Gemeinden zu ermöglichen und Sklaven im großen Stil freizulassen oder auch frei zu kaufen. Ja, das ging gar nicht. Ja? Oder dass die Sklaven innerhalb der Gemeinde die gleichen Rechte hatten wie jeder andere auch. Das war absolut ungewöhnlich. Sklaven konnten sogar Bischöfe werden. Und einer der bekanntesten ist wohl der Bischof Kallist, der 222 nach Christus starb. Er schaffte es vom Sklaven zum höchsten Repräsentanten der Kirche als Bischof von Rom. Wie hat das auf diese Welt in Rom gewirkt? Man sagt ja heute rückwirkend auf Rom, dass in Rom mehr Sklaven gelebt haben wie Freie. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann hat ein ehemaliger Sklave solch ein Würdenamt vertreten. Das hat schon eine Wirkung gehabt. Sklavenbefreiung galt in der frühen Kirche als gutes Werk und Christen setzten sich auch öffentlich für das Schicksal von Sklaven ein. Und die Sklaven hatten in den christlichen Gemeinden, wie gesagt, volle Rechte. Das war revolutionär. Wenn wir nochmal zurück ins Alte Testament schauen, da gibt es auch ein ganz besonderes Gebot als Schutz für Sklaven. In 5. Mose 23, 16 bis 17 heißt es, du sollst den Knecht nicht seinem Herrn ausliefern, der von ihm zu dir geflüchtet ist. Er soll bei dir bleiben an dem Ort, den er erwählt, in einer deiner Städte, wo es ihm gefällt, du sollst ihn nicht bedrücken. Das ist ein einzigartiges Gebot im alten Orient, das es so nirgends gab. Dass Gott die Sklaverei nur als Übergangssituation anerkannte, wird im folgenden Gesetz deutlich. Ich habe es vorhin schon angedeutet, 3. Mose 25, wenn dein Bruder neben dir verarmt und sich dir verkauft, so sollst du ihn nicht als Sklaven dienen lassen, sondern wie ein Tagelöhner, wie ein Beisasser soll er bei dir sein und bis an das Erlassjahr bei dir dienen. Dann soll er von dir ausgehen und seine Kinder mit ihm und soll zurückkehren zu seiner Sippe und wieder zum Besitz seiner Väter kommen. Also es ging immer um Rehabilitation. Ja, danke. In Nehemia 5 beispielsweise, auch eine interessante Situation, da ist Folgendes passiert. Das Volk oder der Großteil des Volkes hat sich hoch verschuldet und Nehemia hat sich für einen Schuldenerlass eingesetzt. Und zwar war die Situation die, dass die Armen sich bei den Reichen immer mehr verschuldet haben und die Schuld irgendwann zu hoch war, um sich freizukaufen, um das zurückzuzahlen. Und so war die Gefahr sehr hoch, dass sie sich dadurch versklaveten. Und durch Nehemias Einsatz, der dann die Reichen überzeugte, einfach ihnen die Schulden zu erlassen und ihnen die Freiheit zu schenken, wurde verhindert, dass sich weitere Menschen in ein Sklavenverhältnis selber bringen. Dafür hat sich Nehemia eingesetzt. Also wir sehen in der Bibel ganz klar den Fokus auf Freiheit. Also wir haben jetzt einen vielleicht tieferen Eindruck bekommen und gesehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Sklaven und Sklaven. Zwischen dem Sklaven, den wir vielleicht so im Kopf haben, und zwischen den Sklaven, ja, wie es im alten Israel war. Wenn Gläubige also in der Schrift im Neuen Testament überwiegend als Knechte, Sklaven oder Diener bezeichnet werden, ist dies nicht als Geringhaftigkeit zu verstehen. Es macht vielmehr deutlich, wie unsere Einstellung sein sollte. Es geht ums Dienen. Es geht nicht darum, dass man keine Rechte mehr hat oder keinen eigenen Willen. Ich hoffe, das konnten wir so jetzt besser einordnen. Es geht um die selbstverständliche Haltung des Dienens, der zu unserer Identität in Christus gehört. Denn in Christus haben wir nicht nur Rechte, sondern wir haben auch Pflichten gegenüber Gott, gegenüber den Nächsten. Es gibt kein passives Christentum. Dienstbereitschaft gehört zu unserer Identität. Wenn wir von unserer Identität in Christus reden, muss uns bewusst sein, dass Jesus Christus ebenso diesen dienenden Aspekt in seinem Lebenswandel hatte. In Johannes 13 haben wir diese Geschichte oder diese Begebenheit, hier passiert es, von der Fußwaschung. Es war im Orient üblich, ich glaube sogar bis heute in manchen Teilen, dass man bei Besuch den Gästen die Füße wusch. Aber in der Regel war das die Aufgabe eines Bediensteten. Es gab auch Ausnahmen, aber in der Regel war es die Aufgabe des Bediensteten. Und dass Jesus hier selbst anfängt, seinen Jüngern die Füße zu waschen, war der Aussage von Petrus nachzuschließen wohl sehr unangenehm, weil er sich erst weigerte. Jesus, wie sollst du mir die Füße waschen? Ja, eigentlich sind doch wir diejenigen, die dir die Füße waschen müssen. Und ich glaube, wir können alle verstehen und hätten wahrscheinlich genauso gedacht wie Petrus. Aber Jesus legt großen Wert darauf, denn die Lektion war, dass, wenn er bereit ist zu dienen, dann wird kein anderer mehr eine Ausrede haben, den anderen zu dienen. Das ist es, worum es geht. Was sollen wir denn auch noch an Ausreden haben oder dem entgegenhalten? Wenn Jesus bereit war, diesen ganz niedrigen Dienst zu tun, können wir uns dann rausreden, dem anderen nicht zu dienen. Also für die Jünger war das eine Lektion. Wir als regelmäßige Bibelleser kennen wir wahrscheinlich die Stelle, wo die Jünger sich gegenseitig überlegt haben, ja, wer wird denn im Reich Gottes dann später der Größte sein? Ja? Und Jesus sie wieder auf den Teppich holt und ein Kind in ihre Mitte stellt und sagt, schaut auf dieses Kind, ja, wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder. Ja, ihr sollt einander dienen. Also für die Jünger war das eine Lektion und es war außerordentlich wichtig, wenn wir bedenken, dass Jesus das kurz vor seinem Opfertod gemacht hat. Er, derjenige, der es sie diese letzten 3 Jahre ganz eng begleitet hat. Und wenn er dieses Beispiel nicht gegeben hätte, wäre die Gefahr wohl sehr groß gewesen, dass sich die Jünger später wieder in einem dieser Machtkämpfe wiedergefunden hätten. Wo es dann darum ging, ja, wer hat jetzt hier das Sagen? Wer ist der Größte? So wie es leider oft in der Geschichte passiert ist, aber nicht bei den Jüngern. Die haben die Lektion verstanden. Wenn wir als Christen diesen Teil der Identität von Christus nicht annehmen, das sind Probleme wie Spaltung, ja, oder wie geistlicher Missbrauch, wie Machtmissbrauch vorprogrammiert. Denn fehlende Bereitschaft zu dienen ist der Nährboden für eben genannte Dinge. Deswegen müssen wir gerade genau dahin schauen, wo Menschen anderen auch vorstellen, sie anleiten. Da muss ein echt dienender Charakter sein, ein echt dienender Geist und nicht einer von oben herab. Dass dies Teil der wahren Identität von Christus ist, muss sich ja natürlich auch bestätigen, gerade bei den Jüngern, bei denjenigen, die ihm nachgefolgt sind. Ja? Und ich habe mir mal Paulus herausgegriffen, da Paulus so ein ganz besonderes hohes Maß an Autorität genoss, was ich aus den Briefen und der Apostelgeschichte entnehme. Allein die Tatsache, dass er ja kein direkter Jünger war, wie jetzt Petrus oder Johannes, und er dennoch unter den Geschwistern mehr als anerkannt wurde, lässt erkennen, dass er sehr viel Autorität hatte. Und bei genauem Betrachten der Briefe sieht man deutlich die dienende Identität in Christus. Dazu gleich einige Ausschnitte. Also Paulus wirklich von seiner Autorität her sehr leicht jemand gewesen, der anderen alles diktieren könnte, ja, und verlangen könnte und Macht ausüben könnte. Aber hier einige Stellen, wo wir ganz genau sehen, dass Paulus diese Dienstbereitschaft hatte. In Epheser 3, Vers 7 beispielsweise, sein eigenes Selbstverständnis. Dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Also er selbst sah sich als ein Diener der Botschaft Gottes. In Philipper 2, Vers 3 bis 9, da ermahnt er die Geschwister: Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Schweres Wort. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Jesus Christus, unser Vorbild. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Oder in 1. Thessaloniker 2, Vers 9, da erinnert er die Geschwister, dass er bereit war, ihn nicht auf der Tasche zu legen. Da sagt er: Ihr erinnert euch doch sicher daran, Geschwister, dass wir damals, als wir euch das Evangelium verkündigten, Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt arbeiteten, wir mühten uns ab und scheuten uns vor keiner Anstrengung, um ja keinem von euch zur Last zu fallen. Also Paulus war sich nicht so gut in seiner Position als Lehrer, als Gelehrter, als jemand, der wirklich meilenweit, ja, geistlich anderen voran war, sich hinzusetzen und praktische Arbeit zu machen. Er war ja vom Beruf her Zeltmacher und hat höchstwahrscheinlich auch damit dann immer wieder mal Geld verdient, ja, um den Leuten nicht zur Last zu fallen. Also das ist ein dienender Charakter. Paulus war sich nicht so gut, neben seinem geistlichen Dienst zusätzlich zu arbeiten. Ja, das war nicht immer grundsätzlich so nötig. Ja, natürlich wurde er auch von den Geschwistern versorgt. Ja. Aber mir geht es um diese Grundsatzeinstellung. Für ihn war sein Einsatz kein soziales Engagement, es war sein Dienst gegenüber Gott, gegenüber der Gemeinde, gegenüber seinem Nächsten. Jetzt haben wir viel vom Alten Testament gehört, haben ins Neue Testament reingeschaut. Und es ist die Frage: Wie ist das bei dir, wie ist das bei mir? Dienen wir? Verstehen wir uns als Diener? Was empfinden wir, wenn wir an unsere eigenen Dienste denken? Ich habe einen ziemlich guten Überblick über unsere Gemeindeliste und kann euch sagen, dass wirklich der Großteil von euch, der hier seid, irgendwo mitarbeitet, irgendwo mitdient. Und es gibt ja natürlich auch Dienste für das Reich Gottes, das sich nicht nur hier abspielt, ja, wo man auf der Arbeit oder bei den Nachbarn oder, ja, um fremde Kinder oder um sonst wen kümmert. All das ist Dienst. Also ich stelle nicht unsere Dienst, ja, an sich in Frage, sondern es geht erstmal darum, was ist unsere Einstellung? Sehen wir die Arbeit und vielleicht nur die Arbeit, also nur das Tun, oder sehen wir das große Ganze, die Notwendigkeit der Herrlichkeit Gottes, sich in seine Gemeinde zu investieren und darüber hinaus auch, wie gesagt, an meinem Arbeitsplatz, da wo ich lebe, da auch Diener zu sein, an meinem Nächsten. Vielleicht ist ja auch so bei dir, dass du vor lauter Diensten irgendwo deine Herzenshaltung verloren hast und für dich erstmal prüfen musst und fragen musst: Wo soll ich eigentlich dienen oder wo soll ich vielleicht eigentlich nicht mehr dienen, weil ich da eigentlich gar nicht kein Herz mehr für habe oder gar keine geistliche Sicht mehr habe. Vielleicht belegst du schon seit langer Zeit einen Platz, den eigentlich jemand anders einnehmen sollte. Nur weil du es kannst oder ja, weil du es schon immer gemacht hast. Vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die hier irgendwie irgendwann in irgendwas reingewachsen sind und dein Dienst ist von deiner Einstellung her, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, eher so eine Art soziales Engagement. Ja, so. Also weniger so ein wirklicher Dienst gegenüber Gott und den Menschen, sondern eher, ja, ich mache das halt, weil es ist eine gute Sache. Dann möchte ich dir Mut haben und ganz klar sagen, Gott braucht kein soziales Engagement. Wir sind kein sozialer Verein. Natürlich haben wir Werte und haben wir Arbeiten, ja, die als soziales Engagement wahrgenommen werden. Aber es geht hier nicht um soziales Engagement. Entweder wir tun das, was wir tun, aus dem gleichen Grund, warum Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, oder besser gar nicht. Das ist meine persönliche Sichtweise. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die voll gerne was machen, vorne stehen, aber in deinem Herzen dienst du Jesus eigentlich gar nicht, weil du ganz viele faule Kompromisse eingegangen bist. Und auch dafür sehe ich ebenfalls keine Grundlage zu dienen. Auch wenn das heißt, dass morgen 30 Leute sagen, hey, ich muss hier erstmal was regeln. Also mir geht es auch nicht darum zu sagen, dann schmeiß alles hin, sondern mir geht es darum zu fragen, hinterfrag das mal, warum du das tust, was du tust, auch tust. Hinterfrag das und komm zu einer neuen, guten Entscheidung. Es geht nicht darum, dass hier jeder was um jeden Preis machen muss. Es geht darum, dass wir bei dem, was wir machen, die richtige Haltung haben. Wenn du nicht grundsätzlich bereit bist, Gott zu dienen und ihm nicht in allen Bereichen deines Lebens die Tür öffnest, hast du nicht verstanden, was es heißt, ein Diener zu sein. Ein Diener, wenn wir mal wieder zurückgehen, hatte eigentlich in erster Linie kein eigenes Leben mehr, denn er diente seinem Herrn. Ja, wenn der Herr gesagt hat, heute steht das und das an, dann musste er seine eigenen Dinge zurückstellen. Und er hat den Willen seines Herrn gesucht, wenn er ein guter Diener war. Also alles andere hat er dem Willen seines Herrn untergeordnet. Ich möchte euch die Worte von Paulus an dieser Stelle vorlesen, denn besser, wie Paulus es hier gesagt hat, finde ich, kann man es gar nicht sagen. In Römer 6, 15 bis 23. Aber liest sich gut, keine Angst. Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals. Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Aber Gott sei Dank, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Ist das bewusst? Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben in Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst, dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt, Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Amen. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Kann man nicht besser sagen, oder? Wohl durch dieses Beispiel deutlich wird, dass wir immer jemanden dienen. Ja, in diesem Fall weder Gott und seiner Gerechtigkeit oder der Sünde. Obwohl wir eigentlich in jeder Hinsicht Sklaven sind, ja, entweder dienen wir dem oder dem, trotzdem nennt uns Jesus seine Freunde. Wie wir es vorhin auch, ich glaube, gebetet haben und gesungen haben. Und es ist wahr. Und er begründet dies mit der Tatsache, dass er uns nicht in Unwissenheit lässt über das, was er vorhat. In Johannes 15, Vers 12 heißt es, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Was Jesus ja später dann auch bewiesen hat. Und er sagt weiter, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und wir dürfen es lesen in der Schrift. Also so sind wir in seinen Augen mehr als seine Diener. Wir sind seine Kinder, wir sind die Erben, wie wir es auch schon gehört haben. Wir sind seine Freunde und deswegen soll unser Dienst wie der eines Dieners sein, nicht aus Zwang oder Gefangenschaft, sondern wie diese freiwilligen Diener, die nach 6 Jahren gesagt haben, du bist so ein guter Herr, ich möchte mich mein Leben lang dir verpflichten. Müsst ihr euch deswegen jetzt keine Ohren machen lassen, keine Angst. Ja? Aber so finde ich eigentlich dieses Zitat oder diesen Vers aus dem Alten Testament, ja, wunderschön. Wir sind in seinen Augen keine Sklaven mehr, aber wir wollen uns freiwillig ihm verpflichten. Nicht aus Zwang oder Gefangenschaft, sondern oder wie ein Diener mit einem weltlichen Herrn, sondern als ein Kind, ein Freund, ein Sohn, eine Tochter, die voller Dankbarkeit mit einem frohen Sinn will ich mich selbst zu seinem Diener machen. Denn ich weiß doch, wer mein Herr für mich ist. Oder? Amen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, unser Alltag ist voll von Entscheidungen. Und auch als deine Kinder fällt es uns nicht leicht, immer die richtige Entscheidung zu treffen, Herr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass wir innerhalb unserer Identität in dir uns auch ganz bewusst entscheiden müssen, wem wir dienen wollen. Wie gesagt, in unserem Alltag gibt es viele Momente, wo wir auch Fehlentscheidungen treffen können. Und ich bitte, schenk uns Weisheit, wie du dem Salomo Weisheit geschenkt hast in seinem Leben. So bitten auch wir dich um Weisheit für unser Leben, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, dass wir uns für die Gerechtigkeit, für deine Gerechtigkeit entscheiden. Dass wir unseren Dienst, so wie wir heute hier sind, hinterfragen, ob wir dir auch wirklich noch so dienen, wie es sein sollte. Oder ob es einfach nur noch einen Gewohnheitsdienst geworden ist. Ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen, dass wir nicht hinschmeißen, sondern dass wir einfach neu fragen nach dir in unserem Dienst. Und dass du uns auch zeigst und dass wir das auch zulassen, dass du uns vielleicht an ganz anderer Stelle siehst, dass wir das vielleicht übersehen haben in den letzten Jahren, Herr. All das ist möglich und da wollen wir offen sein und auf dich hören und dir gehorsam sein. Und ich bitte dich auch für diejenigen, die vielleicht heute zum allerersten Mal diesen Gedanken verstanden haben, dass sie in Wirklichkeit Sklaven sind, der Sünde. Dass sie diesen Preis eines Tages bezahlen werden. Den Tod, die ewige Trennung von dir. Und ich bitte dich, dass sie den Mut haben, da weiter zu denken, danach zu hagen und auch den Weg zu dir finden. Ich bitte dich, schenk deinen Heiligen Geist, dass er Menschen anrührt und bewegt. Und sie erkennen, dass du ein guter Herr bist, ein guter Gott, der uns zu seinen Kindern, zu seinen Erben macht, Herr. Und danke dir von ganzem Herzen für die Möglichkeit, die wir haben und für die Gnadenzeit, die wir erleben. In Jesu Namen. Amen. Amen.